da die Absicht, eine Mauer zu errichten?
Ich liebe doch alle, alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Christine Sievers. Folge 7: Wirtschaft nach Plan.
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe gut vorangekommen sind?
Mit der Hauptaufgabe verbinden die vom Institut für Meinungsforschung angesprochenen Werktätigen die kommunistische Idealgesellschaft, die am Ende der entbehrungsreichen Wegstrecke lockt. 1976 sehen 87% der Befragten Staat und Gesellschaft der DDR auf bestem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und 76% geben an, die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR denen der Bundesrepublik vorzuziehen. Damit scheint Erich Honeckers Kalkül aufgegangen zu sein, dass er auf dem 8. Parteitag 1971 unter der Losung Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik durchsetzte.
Die Hauptaufgabe des Fünf-Jahr-Plans besteht in der weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes und des Wachstums der Arbeitsproduktivität.
So wie wir arbeiten, werden wir morgen leben. Der strenge Leitspruch Walter Ulbrichts ist Geschichte. Die neue Maxime Erich Honeckers lautet: Jetzt wird gelebt.
1970 hatten von 100 DDR-Bürgern erst 16 ein Auto. 1980 sind es schon 37. 56 von 100 DDR-Bürgern hatten 1970 einen Kühlschrank. 1980 hatte jeder einen in der Küche stehen. Um ein Kilo Mischbrot kaufen zu können, muss in der DDR 1976 7 Minuten gearbeitet werden. In der BRD sind es 14 Minuten. Die Miete für eine Dreiraumwohnung ist landesweit bei rund 60 DDR-Mark festgeschrieben. Strom- und Wasserpreise fallen nicht ins Gewicht. Der öffentliche Nahverkehr, Kinderkrippen und Kindergärten werden hoch subventioniert. Außerdem führt Erich Honecker Mindestlöhne und Mindestrenten ein. Mütter bekommen vollen Lohn bei kürzerer Arbeitszeit. Und junge Paare erhalten günstige Kredite, die sie bei der Geburt von Kindern nicht mehr zurückzuzahlen brauchen.
Mit materiellen Zugeständnissen, garantierter sozialer Sicherheit und der Aussicht auf einen höheren Lebensstandard macht Erich Honecker sich beliebt. Gleichzeitig lässt er die Grenze mit Selbstschussanlagen hochrüsten und betreibt den flächendeckenden Ausbau der Stasi. Die Ruhe im Land ist erkauft und der Preis ist hoch. Doch es bleiben die Versorgungsengpässe, die kein Fünfjahresplan vorherzusehen vermag. Abhilfe soll die Verstaatlichung der verbliebenen privaten Betriebe schaffen, die sich der staatlichen Planung entziehen. 1971 gibt es in der DDR noch 11.000 Betriebe in Privatbesitz. Sie produzieren vor allem Konsumgüter wie Bekleidung, Schuhe, Lederwaren oder Exportgüter wie Musikinstrumente und Kunstgewerbe. 1972 beginnt die letzte Verstaatlichungswelle.
Im Norden, Osten, Süden, Westen, überall erklingt Musik. Musik, die begeistert durch das Weltmeisterakkordeon. Über 1 Million dieser Instrumente brachten Freude und Entspannung in alle Teile der Welt. Weltmeisterakkordeons aus Klingenthal.
Seit Generationen produziert die Sonneberger Firma CM Breitung Spielzeug. Weil die Kunststoffverarbeitung für einen mittelständischen Privatbetrieb in der DDR zu teuer ist, stellt Günter Steiner die Produktion 1955 allmählich auf Plüschtiere um.
Meine Frau hat angefangen mit einer Katze. Das war ein ganz schlimmes Ungetüm. Wir haben weiter gedichtet und meine Frau hat halt das Handy dazu gehabt, das so zu machen, dass es eben angesprochen hat.
Die Plüschtiere von CM Breitung verkaufen sich gut. 90% der Produktion gehen in den weltweiten Export. 1972 sind in Sonneberg 100 bis 130 Mitarbeiter beschäftigt. Günter Steiner ist stolz auf jede Bestellung.
Ob das jetzt ein Auftrag gewesen ist in die Bundesrepublik, oder nach Dänemark oder Schweden oder Schweiz, spielte keine Rolle.
Die Frau ist für das Design verantwortlich, der Mann für die Geschäftsleitung. Produziert werden die Plüschtiere in den umliegenden Gemeinden von Sonneberg in Heimarbeit. Damit ist es 1972 vorbei. Im April werden die Leiter aller noch existierenden Privatbetriebe zum Rat des Kreises beordert. Ihnen wird mitgeteilt, dass ihre Betriebe umgehend in Volkseigentum überführt werden. Das ist das Aus für C.M. Breitung. Günther Steiner soll seine Firma schon zum nächsten Wochenende übergeben.
Mit Herzklopfen nach Hause und nur vielleicht mit dem Kopf geschüttelt. Ich kann mich dann nicht mehr so genau erinnern, aber natürlich Herzrasen. Und man wusste ja nicht, wie geht es jetzt weiter? Was wird mit mir? Was wird mit meiner Arbeit? Was wird mit meiner Familie? Komme ich denn weiter durch und so weiter? Nicht? Das war ja das Problem. Denn man muss ja sagen, was haben wir denn für eine Vergütung bekommen? Wenn ich Ihnen sage, dass ich angefangen habe mit 850 Mark der DDR, dann können Sie sich vorstellen, was los ist. Meine Frau musste mitarbeiten. Nur ich allein hätte meine vierköpfige Familie nicht durchgebracht.
Bis zum Ende der DDR bleibt Günther Steiner seiner Firma als Angestellter treu. Weil er kein Genosse ist, erlangt er jedoch keine Führungsposition. Seit 1990 gehört der Betrieb wieder Familie Steiner.
Unter Führung der Partei ist es der Arbeiterklasse jetzt gelungen, die Arbeit von den letzten Erscheinungen der Ausbeutung zu befreien. 99,4% der industriellen Waren werden jetzt von volkseigenen Betrieben produziert.
Das meldet das Neue Deutschland Ende 1972. Was die Verstaatlichung für das tägliche Leben bedeutet, wird in den folgenden Jahren deutlich. Der tatsächliche Verbrauch von Produkten wie Nähgarnrollen, Schraubenziehern, Kochtöpfen oder Karabinerhaken will sich partout nicht dem Diktat einer Fünfjahresplanung unterwerfen. Gerade diese Güter wurden früher von den Privatbetrieben produziert und angeboten. Die HU-Läden haben jetzt oft nur noch Muster der begehrten Ware im Schaufenster. Vorrätig haben sie solche Dinge schon lange nicht mehr.
Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601.
Bei den Konsumträumen der DDR-Bürger steht ein eigenes Auto ganz oben auf der Wunschliste. Der Trabant gehört zu jenen höherwertigen Produkten, die mit einem Neupreis von 10.000 Mark deutlich überteuert angeboten werden. Irgendwie müssen die Löcher im Staatshaushalt schließlich gestopft werden, wenn das Brötchen 5 Pfennig, eine Bockwurst 80 Pfennig, ein Kilo Schweinekotelett 8 Mark und ein Nahverkehrsticket in Ost-Berlin 20 Pfennig kostet. Dass der verlangte Preis dem Wert des Produktes entsprechen sollte, ist in der DDR-Planwirtschaft kein Motiv der Preisgestaltung. Schließlich muss das große Ganze irgendwie im Lot gehalten werden.
Herr Trabi war Familienmitglied. Er hat den Namen und er wurde geputzt, gehätschelt.
Vom Vater, der seit 1962 Trabant-Vertragshändler ist, hat Arnfried Wolfram den Betrieb übernommen. In den 70er Jahren arbeiten 10 Leute in seiner Werkstatt. Damit ist die Schallmauer erreicht. Wer mehr Leute beschäftigt, dem droht die Enteignung und die Umwandlung des Betriebs in eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Arnfried Wolframs Trabantwerkstatt gehört zu den rund 2000 verbliebenen Privatbetrieben der DDR. In der Trabantwerkstatt gibt es immer viel zu tun. Die Wartezeit auf ein neues Auto ist lang. Alte Autos sind begehrt.
Der Fahrzeugbestand war durch diese langen Lieferzeiten eigentlich im großen Umfang überaltert. Daher kam ja auch dieser ungeheure Bedarf an Ersatzteilen. Wenn auf dem Fahrzeug 17 Jahre oder sagen wir mal bloß 10 Jahre Wartezeit waren, dann war das Fahrzeug, was jemand vorher hatte, ja 10 Jahre alt. Und dort ist Verschleiß vorhanden und dann muss er eben auch instand gesetzt werden.
Wer in der DDR einen Handwerker braucht, hat ein Problem. Mit den Leistungen der Klempner, Maurer, Elektriker und Automechaniker ist es wie mit den Konsumgütern. Über den Bedarf an Dienstleistungen wacht die Plankommission, die Produktionsziele festlegt, die sich dem Normalbürger eher selten erschließen.
Auch über die Trabant-Vertragshändler wacht die Plankommission natürlich. Sie weiß genau, welche Teile im Ersatzteillager von Arnfried Wolfram gerade fehlen. Manchmal weiß sie es aber auch nicht.
Wenn irgendwelche Teile vom Fahrzeughersteller nicht oder nicht in der gewünschten Stückzahl gekommen sind, dann müsste man sich was einfallen lassen, wie man immer so schön gesagt hat. Also, wer stellt das Teil her? Wie kommen wir an das Teil ran? Kundenkartei? Gut, gehen wir mal von Federn aus. Wer macht Federn? Kundenkartei, da hatten wir dann einen Betrieb gefunden, in Singwitz bei Bautzen. Für die haben wir Motoren und Getriebe instand gesetzt. Und dort haben wir dann so viel Federn gekriegt, wie wir gebraucht haben. Wir hatten mit Federn nie wieder Probleme. Oder Scheibenräder, also Felgen, Fahrzeugzubehörwerk, Ronneburg. Die kamen immer vom Ersatzteilvertrieb in zu geringen Stückzahlen. Dort saß die Frau eines meiner Studienkollegen und damit war die Strecke frei. Okay, wir hatten Felgen.
Manche Ersatzteile kommen gar nicht. Selbst Karosserieteile produziert Arnfried Wolfram mit Händlerkollegen. Bei Kleinteilen hilft Vorratshaltung.
Diese Wellendichtringe waren über Monate nicht gekommen. Das merken Sie natürlich erst nach einer gewissen Zeit, wenn Ihre Bestände so weit abgefallen sind, dass Sie wieder bestellen. Dann bestellen Sie 100 Wellendichtringe. Die Bestellung wird geliefert, die Dichtringe sind gestrichen. Werden Sie natürlich dann vorsichtig und bestellen beim nächsten Mal 200 Wellendichtringe. Die werden wieder gestrichen. Dann sind Ihre Wellendichtringe langsam am Boden. Dann müssen Sie beim Kollegen nochmal fragen, irgendwann hat er auch mal keine mehr. Dann bestellen Sie nochmal 200 Wellendichtringe. Und wenn sich das über 3 Monate hinzieht, dann sind die Bestellungen alle gespeichert, in dem Fall bei Sachsenring in der EDV. Und zufolge einer Vereinbarung, wo solche Dinge, die nicht geliefert wurden, grundsätzlich auf Rückstand gelegt worden sind, kommen sie dann irgendwann ins Ersatzteillager und dann sind die Wellendichtringe da. Und da stehen auf dem Lieferschein 1000 Wellendichtringe. Dann haben sie den Lieferschein in der Hand und überlegen, 1000 Wellendichtringe, das ist ein bisschen viel. Aber Stück 1,82 Mark, das sind 1800 Mark, nehme ich mit. Kann ja nicht wissen, wie lange das wieder dauert, bis wieder welche kommen.
Das Horten von Ersatzteilen oder schwer zu beschaffenden Produktionsstoffen wird für die DDR-Volkswirtschaft zum Problem. Dazu kommt der rege Tauschhandel zwischen Betrieben, egal ob sie nun privatwirtschaftlich oder volkseigen sind. Ein Markt jenseits von Bilanzierung und Plan entsteht. Ein weiteres Problem kommt hinzu, dessen ganzes Ausmaß erst in den 80er Jahren zum Tragen kommt. Die DDR-Wirtschaft importiert mittlerweile mehr, als sie produziert.
Den gesteigerten Bedarf an Konsumgütern sollen die großen Industriekombinate auffangen, die dazu verdonnert werden, Massenartikel herzustellen. So produzieren die Rostocker Dieselmotorenwerke Dosenöffner. Der Industrieanlagenhersteller VEB Bergmann-Borsig stellt Elektrorasierer her und das petrolchemische Kombinat in Schwedt bekommt eine Abteilung für Kunststoffmöbel.
1972 wurde hier ein großer Bahnhof inszeniert, sage ich mal so. Und zwar war hier die 50-millionste Tonne Erdöl aus der Sowjetunion angekommen und man hat eine Festveranstaltung gemacht. Und es entstand wirklich durch Zufall, der Herr Minister Mittag, Wirtschaftsminister, war auch anwesend und er sagte, er kennt irgendwo eine Polyurethanfabrik im westlichen Deutschland, also in der Bundesrepublik damals. Die stellen Möbel her. Wäre das nicht was für euch? Und man hatte das nicht lange überlegt und hat dieses Thema aufgegriffen.
Wenige Wochen später werden in der Bundesrepublik die ersten Maschinen samt Möbelentwürfen und Gussformen gekauft. Die Investition soll durch den Export ins kapitalistische Ausland wieder hereinkommen. Siegfried Mehl ist als Gestalter an der Möbelproduktion beteiligt. Doch zuerst muss die neue Verschäumungstechnologie beherrscht werden. Die Qualifizierung der Arbeitskräfte ist noch ungenügend. Störungen durch die schlechte Qualität der Rohstoffe und Lacke kommen hinzu. Aber schon ein knappes Jahr nach dem Ministerbesuch läuft in Schwedt die Möbelproduktion an. Die ersten Entwürfe stammen zwar noch aus dem Westen, die Redaktion der Zeitschrift Guter Rat vom Verlag für die Frau ist trotzdem begeistert.
Guter Rat hatte bei einer Kundenkonferenz in Schwedt erstmals Gelegenheit, das vollständige Pursortiment zu sehen. Gratulation dem Werkleitungskollektiv und der Belegschaft zu dieser neuen Produktion. Solche Möbel fehlten im Angebot. Sie sind einfach in den Formen, farbenfroh, plastgerecht verarbeitet. Rot und Weiß fanden den größten Anklang. Wir wünschen uns, dass das umstrittene Braun nicht entfällt.
Beim Design hat das Amt für Formgestaltung das Sagen. Alle Möbelproduzenten der DDR müssen hier ihre Entwürfe vorlegen. Der mit den Gussformen im Westen eingekaufte runde Tisch der Schwetermöbelbauer ist für die Plattenbauwohnung zu groß.
Wir mussten einen neuen machen, das war eine Forderung vom Handel. Das heißt, das war unser erstes Produkt, einen variablen Esstisch, einen runden Esstisch herzustellen. Das war meine erste Aufgabe. Das heißt, die Technologie war auch gefragt. Die mussten sagen, wie kann ich was machen? Welche Rundung können wir haben? Welche Durchmesser können die Wandstecken haben? Das sind ja dann Dinge, die sich dann im gesamten Arbeitsprozess ergeben.
Der Entwicklungsprozess ist das eine. Die Abnahme und Genehmigung, die Produktion von Gussformen bis hin zur Präsentation auf der Leipziger Frühjahrsmesse, das andere. 2 Jahre dauert es, bis ein in Schwedt entwickeltes Möbelstück am Berliner Alexanderplatz im Schaufenster steht. Oder länger.
Im Vorfeld gab es ja Auflagen oder Hinweise oder Forderungen, wie auch immer man das sieht. Nimmt man den Stoff, nur die Farbe. Dann haben wir eine Präsentation gemacht, wie man jetzt so schön sagt. Und alle Betroffenen, wie Leitung des PCK, Handelvertreter, Bilanzorgan, Möbel, alle waren eingeladen. Amt für industrielle Formgestaltung, die haben ihr Segen gegeben. Alle waren da und wir auch.
Drehsessel oder Polsterhocker? Diese Frage entscheidet jeder für sich. Beide Sitzgelegenheiten sind mit Weichschaumpolstern versehen und diese wiederum mit farbenfrohen Bezügen aus Eltex-Strukturstoff. Reißverschlüsse erlauben ein schnelles Abziehen der Bezüge. Da es sich um ein Dederon-Material handelt, ist die Reinigung problemlos. Im Handel werden Plastmöbel aus Schwedt unter der Bezeichnung Vario Pur angeboten. Eine Abkürzung aus Variabilität der Möbel und dem Werkstoff Polyurethan.
Wir haben euphorisch angefangen, wir haben sehr viel Energie investiert, wir haben sehr viel probiert. Das Bunte, das Schrille, wie es auch die 70er Jahre eigentlich sind gewesen, auch in der Bekleidung war es ja so, ist so nicht entstanden. Das war auch ein bisschen mein Problem. Ich war damals ja auch noch viel jünger und habe gemerkt, wir müssen was für die jungen Leute machen. Poppige Sachen oder ganz freche Sachen oder auch mal vom Design. Auch mal ein paar Einzelstücke, die Stückzahl nicht so hoch sind, damit man auch da mal Punkte setzen kann. Das ist eigentlich nie so entstanden und unsere Kraft war auch da begrenzt, um sowas durchzusetzen, weil wir waren abhängig von vielen, vielen anderen Sachen.
In der DDR ist die Karriere der Vario Pur Möbel kurz. Ökonomisch rechnet sich das Unternehmen nicht. Schon der Produktionsbeginn steht unter dem ersten Ölpreisschock von 1973. Seitdem zieht der Ölpreis kontinuierlich an. Um wenigstens die Produktionsanlagen voll auszulasten, zielt man beim Design auf den real existierenden Mainstream, rustikal bis Biedermeier, vorzugsweise in Braun. Was als Antwort auf psychedelische Pop-Art-Möbel wie den Panton-Chair geplant war, endet im Braun, Weiß, Maisgelb der DDR-Warenwelt. Exportieren lässt sich sowas nur in Bruderländer. Dann ist Schluss mit dem Vorzugspreis für sowjetisches Rohöl. 1975 erreicht der Ölpreisschock auch die DDR. Danach ist das Ende der Schweder Möbelproduktion nur noch eine Frage der Zeit.
Nun, es ist gewiss ein Zufall, dass heute am 8. April zur frühen Nachmittagsstunde die Sonne erstrahlt, die strahlenden Gesichter der Kumpel, der Bau- und Montagearbeiter aus dem Raum Cottbus, aus Berlin, aus Leipzig, Halle, Magdeburg und aus anderen Orten sind kein Zufall. Seit 3 Jahren haben die Kollektive unter der Regie des VEB Braunkohlenbohrungen und Schachtbau Welzow auf diesen Tag hingearbeitet. Ziel ihres Tuns war das Aufbaggern des Tagebaus Cottbus Nord, um die 40 Meter tief liegende Kohleschicht freizulegen, um mit der Förderung dieser Braunkohle, die vor allem in den nächsten Jahren im benachbarten Kraftwerk Jänschwalde gebraucht wird, zu beginnen.
Bei der Energieversorgung wird jetzt voll auf die heimische Braunkohle gesetzt. 1978 wird ein Maßnahmenkatalog verabschiedet, der den Ölverbrauch der DDR drastisch senken soll. Dabei vertrauen Staat und Plankommission voll auf den Tagebau. Neue Braunkohlevorkommen werden erschlossen, die vorhandenen noch effizienter ausgebeutet.
Ende der 70er Jahre ist Dieter Baumann als Hauptdispatcher im Kombinat Senftenberg für die Versorgung der DDR mit Braunkohle verantwortlich. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit.
Die Kapazität der Bunker, die diese Kraftwerke hatten, war aus Sparsamkeitsgründen recht gering gehalten. Das Kraftwerk Boxberg mit einem Tagesbedarf von 100.000 Tonnen hatte eine Bunkerkapazität von 60.000 Tonnen. Das heißt also, wenn einen halben Tag keine Kohle kommt, ist finster.
Alles hängt in der DDR von der Braunkohle ab. Ist die Produktion gestört oder können die Züge mit dem Kohlenachschub die Kraftwerke nicht mehr erreichen, bleiben im Arbeiter- und Bauernstaat alle Räder stehen.
Weihnachten 1978 haben sich die Baumanns etwas Besonderes vorgenommen. Wintersport. Die Familie freut sich auf die freien Tage.
Da habe ich das erste Mal seit Jahren über Weihnachten Neujahr Urlaub bekommen und bin mit meiner Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Oberhof gefahren, hatte dort einen Ferienplatz und habe das Elend, was sich da entwickelte, unmittelbar in Thüringen erlebt.
Bei der Ankunft in Oberhof steht das Thermometer auf plus 15 Grad und es nieselt. Innerhalb weniger Stunden fällt die Temperatur auf minus 10 Grad. Im Ferienheim fällt die Heizung aus. Alles ist vereist.
Das dauerte auch nicht lange, bis der Anruf kam, dass ich mich sofort nach Hause zu begeben habe. Und dann bin ich in mein Trabi mit meiner Familie gestiegen und bin bei diesen katastrophalen Verhältnissen von Oberhof bis Hoyerswerda 14 Stunden mit dem Trabi gefahren. Und habe dann hier die Arbeit aufgenommen.
Als Dieter Baumann in Hoyerswerda ankommt, ist es überall dunkel. Aber das ist noch nicht alles.
Also was für mich das Erschreckendste war, als ich in der Nacht hier ankam, in meiner Wohnung, da war die Fernheizung außer Betrieb. Das war das allererste Mal. Damit war mir die Tragweite dieses Winters erstmal so richtig klar geworden, dass nämlich in jedem Haushalt diese Wetterkapriolen sich irgendwie ausgewirkt hatten und jeder darunter zu leiden hatte. Es war also eine totale Katastrophe. Die Betriebsanlagen standen still, waren vereist und es hat sich nichts bewegt.
Der Eisregen lässt nicht nur die wasserhaltige Kohle in den Waggons gefrieren, er überzieht auch Oberleitungen und Weichen mit einer Eisschicht.
Ein Himmel wie aus dem Bilderbuch und eine eiskalte Wintersonne hier über dem weißen, zerklüfteten Areal des Tagebaus Schleenhain. Drei Kollegen habe ich jetzt am Mikrofon, die die Frühschicht beendet haben. Frau Wolf, wie ist es denn gelaufen?
Naja, ich möchte sagen, der Witterung entsprechend müssen wir zufrieden sein. Also die Kohle fährt, Abraham ist ja noch nicht so oben, da stockt immer noch, aber Kohle.
Was ist Ihre Aufgabe hier?
Wir sind Gleisarbeiter und rücken die Gleise.
Die Gleise sind die Nervenstränge im Bergbau der Kohle. Und wenn die Gleise nicht laufen, läuft keine Kohle.
Wir haben heute ein Gleis hier versucht aufzurücken auf Sand, wir sind noch nicht ganz zu Ende gekommen.
Wie machen Sie das mit?
Rückmaschine, ja, Rückmaschine und Raupe. Aber wir hatten heute Schwierigkeiten, die Raupen sind fast alle eingefroren und haben die Weichen sauber gehalten, dass dementsprechend der Betrieb rollen konnte.
Für die Leute war das eine schwere Arbeit und wir hatten natürlich auch nicht das entsprechende Werkzeug. Aber uns war eingefallen, dass es in Westdeutschland damals oder der Bundesrepublik im Otto-Katalog sogenannte Bohrhämmer gab. Das war ein Werkzeug, was wir nur im Katalog gesehen hatten und uns fiel ein, dass man mit einem Bohrhammer im Bergbau eigentlich untertägig gut arbeiten kann. Und da entsinne ich mich eines Anrufes des stellvertretenden Ministerpräsidenten Rauchfuß an den Generaldirektor, wo wir zusammensaßen und beraten haben, wie wir denn die Leistung wieder zusammenbringen können. Der dann lautete, sag mir, was ihr braucht, egal wo es herkommen muss, wir organisieren das. Was sonst unter normalen Bedingungen ein politisches Fiasko ergeben hätte, wenn man gesagt hätte, hole uns 500 Bohrhämmer aus dem Westen, dass wir uns richtig auf den Winter vorbereiten. Und innerhalb weniger Stunden kam der Anruf zurück, schickt einen Lotsen nach Helmstedt an die Grenze. Dort stehen drei große LKWs mit diesen Werkzeugen.
Der Tagebau leistet ja Ungeheures in diesen Tagen. Ich habe heute zum Beispiel gehört, dass das Tagessoll vom ganzen Kombinat alleine heute aus dem Tagebau Schleenhain gekommen ist. 8500 Tonnen Schichtleistung. Das ist eine ungeheure Anstrengung. Warum nehmen Sie das auf sich?
Wir haben gerade gehört, hier Licht und alles, hängt ja alles dran. Also an erster Stelle ist ja sowieso Kohleförderung, ist auch nicht so. Können wir nicht denken hier, das können wir nicht.
Dafür sind wir Bergmänner, die dafür gerade steht, dass die Kohle fährt. Derjenige, der in der Kohle arbeitet, der weiß, was alles dran hängt. Denn die Volkswirtschaft muss ja weitergehen.
Immer weiter. Aber wohin?
Und dann gab es natürlich auch Zweifel an einer richtigen Energiepolitik, indem ich mir gesagt habe, wenn ich heute einen Zug hier bespanne mit einer Diesellok, Dann hat er bis Rostock so viel energetische Kraft verbraucht an Diesel, wie er hinten dran an Braunkohle dran hatte. Da lässt sich dann ausrechnen, wenn man das also energetisch dann berechnet. Dann war vorne die Lokomotive genauso ein Energiefresser wie das, was hinten dann zum Kraftwerk kam. Das ist natürlich ein bisschen widersinnig, wenn man sich das so dann richtig überlegt, ob es über eine Entfernung von 300-400 Kilometer noch effizient ist, Braunkohle zu transportieren. Oder ob man da nicht eben andere Brennstoffe zur Hand haben sollte. Und das hatte man aber nicht.
Nach einem geheimen Bericht an den Ministerrat kostet der Wettereinbruch im Katastrophenwinter 1978-79 die DDR-Volkswirtschaft 8 Milliarden Mark.
Geld, das dringend gebraucht wird, um Konsumversprechungen und Importe zu bezahlen. Die DDR produziert immer weniger, Gewinne sind kaum noch zu verzeichnen, an dringend notwendigen Investitionen wird gespart. Die Maschinen in den Fabriken sind reif fürs Museum, 2/5 der Dampfkessel und Turbinen sind älter als 50 Jahre. Hinzu kommen der Raubbau an der Natur und der Verfall der Infrastruktur. Von Weltklasse keine Spur. Was ist ein Produkt, was eine Arbeitsleistung wert? Die Plankommission hat längst jeden Maßstab verloren.
Es war auf jeder Strecke, ob das der Bergbau war, ob das der Maschinenbau war, ob das die Bereitstellung von Verschleißmaterialien waren, waren Bilanzen so weit hochgetrieben, dass keine Reserve vorhanden war. Und damit war uns klar, dass ein Staat, der, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, das stimmt, der sogar Bilanzen für Kleiderbügel und Toilettenbürsten macht und zuordnet, wer darf davon was im Jahr verbrauchen, dass der eine so schwache, dünne Eisschicht eigentlich hat, die seine ganze Wirtschaft hält, die irgendwann zu Bruch gehen muss.
Die Volkswirtschaft der DDR befindet sich inmitten einer absolut tödlichen Spirale. Um immer wieder auftretende Versorgungsengpässe bei Waren des Grundbedarfs und auch bei Konsumgütern zu beheben, muss immer mehr importiert werden. Das wird über Kredite finanziert, die mit Devisen bedient werden, die der Verkauf von Rohstoffen und Konsumgütern hereinbringt. Diese werden jedoch im eigenen Land dringend gebraucht. Ihr Fehlen führt wieder zu weiterem Anstieg der Importe. Die westdeutschen Milliardenkredite der 80er sind für die DDR-Volkswirtschaft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein die 2,5 Milliarden Mark, die Bonn Jahr für Jahr als Besuchsgebühren und für den Autobahnbau überweist, bewahren die ostdeutsche Wirtschaft vor der Zahlungsunfähigkeit. Auch ohne Schneekatastrophe hätte die DDR den Winter 1989 ökonomisch kaum überstanden.
Aus der Serie damals in der DDR hörten Sie die 7. Folge Wirtschaft nach Plan von Christine Sievers. Mitarbeit Nikolaus Schröder. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf, Edda Fischer und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Anne Efferts. Regieassistenz Tina Gerecht. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.